Du kannst den ganzen Tag für dein Fernstudium, für dein Studium lernen. Den ganzen Tag. So, das heißt aber nicht, dass das klug ist.
Was ich dir doch direkt mitgeben kann, das Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher. Bedeutet, das Langzeitgedächtnis speichert Informationen anhand der Bedeutung von Informationen.
Ja, also die aus der Schule bewährten Strategien, das ist ja ganz, ganz häufig, ich lerne es auswendig. Und das ist nicht so richtig gut im Fernstudium.
Was sagst du dazu, Querlesen? Also sollte man das vielleicht mal einüben oder sich damit ein bisschen
auseinandersetzen? Ja, es ist im Prinzip eine gute Fähigkeit für Hausarbeiten und Seminararbeiten, da absolut.
Ja, also bei Lernmethoden oder Lerntechniken, da gibt es auch unterschiedliche Lernmethoden, wo man auch herausgefunden hat, dass sie zum Teil weniger wirksam sind und andere sind wirksamer.
Schönen guten Tag, liebe Freunde des Fernstudiums. Heute gibt es eine kleine Sonderfolge und zwar haben wir uns mal rausgesucht, alle Experten, die mit mir im Podcast schon über das Thema Lernen gesprochen haben. Da haben wir uns rausgesucht, zum Beispiel Gabriel Gorbach, mit dem haben wir ja schon einige Podcasts zum Thema Lernen und Fernstudium und so weiter gemacht. Wir haben uns mal ein paar Sachen rausgesucht und ein paar Aussagen von ihm, die besonders interessant sind und sich natürlich um das Thema Lernen drehen. Dann haben wir zum Beispiel Tim Reichel, ja, vom Studienscheiß Verlag, mit dem ich über das Pareto-Prinzip gesprochen habe. Auch super, super interessant, was er hier jetzt gleich erzählen wird. Dann haben wir Julia Simon, mit der habe ich ja auch einen Podcast gemacht, hauptsächlich zum Thema Zeitmanagement. Ich habe auch sehr interessante Sachen zum Thema Lernen gesagt. Und dann haben wir noch Manuela, mit der ich ja auch über verschiedene Themen gesprochen habe, zum Beispiel, wie man einen optimalen Einstieg ins Fernstudium findet, der uns auch einiges über das Thema Lernen erzählt. All diese Experten haben wir jetzt hier in diesem Podcast mal so ein bisschen zusammengeschnitten für euch. Ja, alles rund um das Thema Lernen und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Was wäre denn so dein Tipp, also für diejenigen, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Lage sind wie ich, um gerade so eine komplexen Inhalte ein bisschen effizienter zu lernen, außer jetzt vielleicht einfach nur mit Karteikarten oder vielleicht auch mit Hilfe von Karteikarten, aber was sind so deine Tipps, dass ich das Ganze ein bisschen schneller lernen kann?
Ja, also jetzt schwierig, so runterzubrechen. Prinzipiell ist es einfach mal so, man sollte quasi aufs eigene Gehirn angepasst lernen. Und was ich dir auch direkt mitgeben kann, das Langzeitgedächtnis ist ein semantischer Speicher. Bedeutet, das Langzeitgedächtnis speichert Informationen anhand der Bedeutung von Informationen. Ist zum Beispiel beim Kurzzeitgedächtnis anders, aber beim Langzeitgedächtnis müssen wir quasi Informationen eine Bedeutung geben und dann merken wir sie uns. Kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn man, also teilweise hat man etwas und es macht einfach Klick, man versteht das und dann kann man das einfach. Dann reicht eine einzige Wiederholung, weil quasi diese Bedeutung da ist, um sich das Ganze zu merken. Wenn diese Bedeutung vielleicht initial nicht da ist, wie es beispielsweise jetzt bei lateinischen Begriffen ist oder so, wobei ich auch sogar das sagen würde, das ist ja eher eine Ausnahme fürs Studium, weil die meisten müssen einfach viel Text lernen, aber weniger quasi so einzelne Vokabeln, könnte man quasi sagen. Aber gut, wenn man eben so Vokabeln lernen muss, muss man es schaffen, denen einfach künstlich eine Bedeutung zu geben, dass man das Ganze so schnell abspeichern kann. Beispielsweise wäre es quasi, dass man diese Muskeln in eine Geschichte einpackt oder sowas, aus diesen Worten Geschichten macht. Wobei ich auch gleich dazu sage, dass eigentlich das generell das ist, was ich eher nicht so empfehle oder worum es bei mir eher wenig geht, weil es eben fürs Studium nicht wirklich anwendbar ist, in vielen Fällen. Natürlich, wenn man jetzt Medizin studiert, wenn man eben, was weiß ich, auch mal vielleicht Statistik hat oder so, wo man sich vielleicht mal Formeln merken muss, dann, klar, kann man das da verwenden, aber häufig geht es einfach darum, nur möglichst viel Text zu lernen. Da gilt zwar genau dasselbe Prinzip, man muss quasi das irgendwie dem eine Bedeutung geben, dass man sich das Ganze schnell merken kann, aber die konkrete Anwendbarkeit ist quasi da eine andere.
So, ich komme mal zum zweiten Prinzip oder zum zweiten Tool, das ist das Pareto-Prinzip. Das hat sicherlich auch jeder, der uns hier zuhört, schon mal gehört, aber ich würde trotzdem gerne nochmal darüber reden, weil ich es auch für sehr, sehr praktisch und sinnvoll halte, ja, das anzuwenden, jetzt nicht nur auf sein Studium auch, sondern auch auf alle möglichen anderen Lebensbereiche. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist das Pareto-Prinzip, wie funktioniert das, was bringt mir das fürs Studium?
Ja, das Pareto-Prinzip ist im Ursprung her sehr theoretisch, aber es hat fast in allen Lebensbereichen gibt es da eine Anwendung. Und wenn man das einmal verstanden hat oder die Augen dafür offen hält, kann man viel, viel geschickter Prioritäten setzen. Also das ist die Motivation. Das Pareto-Prinzip sagt ungefähr, dass 20% deines Inputs für 80% des Outputs verantwortlich sind. So, das heißt, übertragen jetzt auf ein Studium zum Beispiel, 20% der Sachen, die du lernst, sind für 80% deines Erfolgs später in der Note verantwortlich. Die restlichen 80%, die du lernst, die verpuffen quasi und sind nur für die verbleibenden 20% deines Erfolgs verantwortlich. So, das heißt, wenn man das jetzt einmal, das ist jetzt die Theorie, es ist ein bisschen trocken, aber wenn man das umbricht oder wenn man sich das genau anschaut, heißt es, dass wir Aufgaben haben, die unterschiedlichen Wert besitzen. Und jetzt steht da nicht neben, das ist eine wertvolle Aufgabe, das ist eine nicht so wertvolle Aufgabe, das müssen wir uns selbst überlegen. Wenn wir das aber wissen, dass die Aufgaben unterschiedlichen Wert haben, können wir uns das fragen. Wir können uns jedes Mal, bevor wir eine Aufgabe beginnen, fragen, hat diese Aufgabe einen überdurchschnittlichen Einfluss auf den späteren Erfolg? Im Prinzip wie die Fokusfrage, nur runtergebrochen auf ein ja, empirisch nachgewiesenes Phänomen, nämlich das Pareto-Prinzip existiert. So. Und halt in allen möglichen Bereichen. Ich glaube, das Grundsätzliche oder bei der Entdeckung ging es darum, wie viele Früchte irgendwelche Bäume tragen, dass 20% der Bäume für 80% der Ernte verantwortlich sind, dann wurde das übertragen auf Volkswirtschaft, dass 20% der Bevölkerung 80% im Vermögen und des Vermögens besitzt, dass 20% der Kunden für 80% des Umsatzes verantwortlich sind und so weiter. Und so ist es auch beim Lernen. Deswegen hier in diesem Buch auch nochmal der Hinweis, du kannst den ganzen Tag für dein Fernstudium, für dein Studium lernen, den ganzen Tag. So, das heißt aber nicht, dass das klug ist. Du kannst dir halt vorher überlegen, was lohnt sich denn zu lernen? So, welches sind denn die Aufgaben, welches sind die Dinge, die später für 80%, die einen überproportionalen Anteil am Erfolg später haben? Das Pareto-Prinzip ist nämlich manchmal auch krasser ausgeprägt. Diese 20-80-Regel ist das Mindestmaß. Es geht aber auch 10 zu 90, 5 zu 95 oder 1 zu 99. Dass wirklich 1% der Aufgaben für 99% des Erfolgs verantwortlich sind. Und diese Aufgaben sind meistens die, auf die man keinen Bock hat. Die schiebt man auf, das sind die großen Brocken. Aber wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit Kleinkram beschäftige, wenn ich jetzt 5 Stunden investiere und am Ende aber nur 2-3% zu meinem Output beigetragen habe, hätte ich auch eine Stunde ekelhafte Arbeit machen können und hätte 80% rausgeholt. Das ist im Prinzip dieser Gedanke, den man verinnerlichen muss. Es gibt, das Pareto-Prinzip gibt dir beim Prioritätensetzen einen unfairen Vorteil. Wenn du raffst, dass gewisse Aufgaben keinen Wert haben, obwohl sie einfach zu erledigen sind, obwohl sie da sind, obwohl sie alle machen, kannst du sagen, nee, mache ich nicht. Ich mache die, die mir was bringen. Und jetzt kommt wieder der Punkt, du musst selber entscheiden, welche das sind. So. Und nicht so, indem du dir aussuchst, denkst, ja, das ist die jetzt, ne? Sondern musst wirklich kritisch draufschauen, welche Aufgaben, die hier auf meiner Liste stehen, haben denn Einfluss auf das Ergebnis oder könnten den haben? Oder auch, habe ich die gar nicht auf dem Schirm, diese Aufgaben, die ich erledigen muss? Weil das ist dann viel häufiger, dass man mal hinterfragt, was man eigentlich macht. Und das ist jetzt die Metaebene im Buch, wo wir hinwollen, dass nämlich die Leserinnen und Leser das sehen und denken, okay, wenn ich jetzt schaue, meine Uni gibt mir das so als Übungsaufgaben mit, jetzt habe ich hier auch mal eine alte Klausur gesehen, um Gottes Willen, da komme ich gar nicht hin, ich muss noch was anderes machen, Zusammenfassung schreiben und auswendig lernen reicht nicht mehr, was muss ich denn machen? Ich müsste anwenden, ich müsste eigene Beispiele, so geht es dann weiter, dass man selber aktiv wird, dass man sich selber fragt, was sind denn die wichtigen Dinge, die ich machen muss, um mich selber zum Erfolg zu managen? So, und da wollen wir hin. Ursprung dafür ist das sehr theoretische, sehr alte Pareto-Prinzip. Tim Ferriss hat es auch in seinem 4-Stunden-Woche-Buch, wo du es gerade erwähnt hast. Kann man es auch nochmal sehr anschaulich nachlesen. Ich glaube, er hat auch die Erstehungsgeschichte mit Wilfredo Pareto ganz nett umschrieben. Aber ja, wenn man, man hat bestimmt auch schon mal dazu ein YouTube-Video gesehen oder so, jeder tritt das ja breit. Ich möchte die Theorie da sehr kurz halten. Und Markus Jung hat dann dazu die passenden Beispiele in dem Buch auch fürs Fernstudium gemacht. Genau.
Mhm. Ja, ganz wichtig, dass man hier eben auch erstmal in die Analyse geht, ne? Der ganzen Dinge, die man so den ganzen Tag tut und sich das mal genauer anschaut. Das muss man ja nicht ständig machen, aber da einfach mal auch in Bezug auf sein Studium zu schauen, ne? Mal in die Skripte zu schauen, mal zu gucken, was man da alles auswendig lernt. Lohnt sich zum Beispiel Karteikarten zu schreiben und solche Sachen, das da alles mal so ein bisschen zu analysieren? Oder ist es nicht vielleicht in dem Sinne effizienter, wenn ich direkt aus dem Skript lerne, ne? Und mir die Zeit spare, um irgendwelche Karten zusammenzuschreiben und sowas? Also sich immer zu fragen halt, gehört dieser Aktivität, die ich da jetzt gerade mache, eher zu den 20%, ja, oder eher zu den 80% und sich damit mal wirklich intensiv auseinanderzusetzen. Das kann man natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen, ja, aber hier geht es ja erstmal hauptsächlich um das Studium, das Fernstudium, um da so effizient wie möglich durchzukommen.
Genau. Nutzt du das denn privat, Christian, oder jetzt auch im Beruflichen? Nutzt du das Pareto-Prinzip ganz konkret?
Also ich habe auch das erste Mal bei Tim Ferriss davon gelesen, hatte dann auch so eine Phase, wo ich da alles irgendwie so mir genauer angeschaut und analysiert habe. Das ging dann nach einer Weile irgendwie wieder so weg. Irgendwie hat man es dann auch drinne, schnell zu verstehen sozusagen, was muss ich jetzt wirklich machen, bringt mir dieser oder jener Aufgabe jetzt was. Aber ich verfall auch immer wieder mal so in dieses, in diesen Modus halt, dass ich dann so Kleinkram irgendwie mache, der mich eigentlich nicht wirklich voranbringt. Und dann habe ich immer mal wieder so eine Phase, wo ich das alles nochmal auf den Prüfstand stelle und genau gucke. Also in Bezug aufs Studium mache ich das schon so. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt nicht sehr perfektionistisch veranlagt bin. Ja, also ich bin halt sehr ergebnisorientiert. Ich möchte eine Weiterbildung oder irgendwas möglichst schnell abschließen. Die Noten sind mir nicht so extrem wichtig, vielleicht wie anderen Kommilitonen oder Mitschülern, ja, die dann vielleicht unbedingt eine Eins oder sowas haben wollen. Und in dem Sinne wende ich das dann definitiv immer an. Ja, aber das sollte man vielleicht auch wissen, dass sich das Ganze so ein kleines bisschen mit Perfektionismus beißt. Ja, wer ein perfektes Ergebnis will, der muss dann wahrscheinlich auch die 80% sozusagen mit absolvieren.
Das ist ein richtig, richtig guter Hinweis dazu noch von dir. Ich möchte das noch ganz kurz von zwei Seiten einmal anleuchten. Einmal, dass du sagst, ja, das hat mit Perfektionismus nichts zu tun, das stimmt. Es gibt auch Aufgaben, die kannst du nicht mit dem Pareto-Prinzip bewerten. Ja? Mhm. Wenn der Herzchirurg meiner Mutter im schlimmsten Fall irgendwann mal sagt, ja, ich mache hier 80-20, sage ich, Freundchen, 100%. Ne? Viel zu wichtig. Oder wenn irgendeine Ingenieurin eine Brücke designt, es wäre nett, wenn die das zu 100% einmal durchrechnet, damit da nicht irgendwann was zusammenfällt. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an zwanghaftem Perfektionismus leide, ne? Ich brauche 5 Stunden, um meinen Ordnerrücken zu beschriften, alle Post-its müssen bei mir im rechten Winkel irgendwo kleben, und so weiter, ne? Oder alle Unterlagen müssen perfekt mit dem Lineal unterstrichen und durchgearbeitet sein. Ich will das gar nicht verurteilen, das ist völlig okay, aber es ist halt eine überflüssige Aufgabe teilweise. Und wenn ich hier das Pareto-Prinzip mal einfach als Denkmodell, als Entscheidungshilfe anlege und hinterfrage, ist die Aufgabe wichtig? Ja, nein. Das ist ja runtergebrochen, das Pareto-Prinzip. Oder bringt mir die Aufgabe viel? Ja, nein. So. Mhm. Das kann mir halt helfen, um diesen übersteigerten, unnötigen Perfektionismus auch so ein bisschen zu brechen. Mhm. So, aber auch da ist wieder so Balance angesagt, ne? Also manchmal reichen 80% einfach nicht, weil man es selber nicht möchte oder weil es einfach nicht verhandelbar ist. Da müssen 100% oder ansatzweise 100% her, damit es ein richtig, richtig gutes Ergebnis ist. Mhm. Das Pareto-Prinzip eher als Hilfestellung, so wie du es gesagt hast, wunderbar. Also ich wollte noch mal herausstellen mit diesem Perfektionismus-Gedanken, wenn irgendjemand hier, der das hört, daran leidet oder häufig als perfektionistisch wahrgenommen wird oder sich selber wahrnimmt, das Pareto-Prinzip kann ein erster Ansatzpunkt sein, um da mal gegenzusteuern, weil das halt auch wirklich ein theoretisch fundiertes Modell ist. Ne? Mhm. Dass man sagt, ja, das stimmt, das ist nachgewiesen. Okay, wenn es nachgewiesen ist, wer bin ich, die Wissenschaft in Frage zu stellen? Ich probiere das mal aus. Und so kann man dann schrittweise etwas pragmatischer werden, möglicherweise.
Genau, und wer jetzt eine Eins möchte, in dem Sinne perfektionistisch ist, der kann sich ja dann dennoch fragen, ne, was sind jetzt die wichtigsten Tätigkeiten, die ich tun kann, so um das wirklich auch zu erreichen, und gibt es da nicht auch Tätigkeiten, die mich da jetzt nicht wirklich an dieses Ziel bringen. Kommen wir mal zu einem anderen kleineren Tool, das ist die sogenannte 5-Minuten-Regel, die nutze ich auch häufiger, immer mal, wenn ich so einen kleinen Hang zur Prokrastination habe, dann denke ich mir, okay, ich setze mich jetzt trotzdem dran, mach wenigstens ein paar Minuten was an der Aufgabe und bleib dann in der Regel länger dran. Damit habe ich es eigentlich auch schon so ein bisschen umschrieben, was die 5-Minuten-Regel bedeutet, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen.
Genau. Bei der 5-Minuten-Regel geht es einfach darum, ich habe mir den Namen damals einfach überlegt, so, das heißt so, habe ich halt gesagt, weil es darum geht, dass man mit einer Aufgabe beginnt Und zwar nicht mit dem Gedanken, oh, ich muss das jetzt den ganzen restlichen Tag machen oder ich muss jetzt 3 Stunden dieses Skript lesen oder diesen Text schreiben oder das und das, sondern dass man sagt, okay, ich mache das jetzt 5 Minuten, dann höre ich auf. Mhm. Die 5-Minuten-Regel ist ein psychologischer Trick, um die Motivation zu steigern, um die Antriebskraft zu steigern, die Prokrastination, das Aufschieben zu brechen. Mhm. So, das heißt, wenn du das nutzen möchtest, machst du mit dir selbst einen Deal und sagst, so, ich definiere jetzt eine Aufgabe, ein Ziel, was das jetzt hier irgendwie ist. Ne? Buch lesen, Buch zusammenfassen, Karteikarten schreiben, Übungsaufgaben lösen, Studienarbeit schreiben, Garage aufräumen, Urlaub raussuchen, worauf auch immer man keinen Bock hat. Gut, Urlaub raussuchen hätte ich jetzt Bock drauf, aber es kommt drauf an. Einige Leute mögen das auch nicht. Ich suche mir eine Aufgabe, setze mir ein Ziel und dann vereinbare ich mit mir, dass ich nach 5 Minuten aufhören kann, wenn ich keinen Bock mehr habe. So, ich setze mir wirklich die 5 Minuten und mache das dann. 5 Minuten. Die 5 Minuten hat jeder. Jeder schafft das, 5 Minuten etwas zu machen. Und nach 5 Minuten dürfte man aufhören. Das ist ganz wichtig, dass man sich diese Option einräumt. Wenn man nach 5 Minuten sagt, boah, nee, kotzt mich an, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe Kopfschmerzen, pardon. ich höre auf, so. Völlig okay. Aber jetzt passiert etwas. Nämlich eigentlich ist es nur diese Anfangshürde, die uns davon abhält, mit einer unliebsamen Aufgabe anzufangen. Wenn wir die genommen haben, ist es egal, dann wursteln wir uns durch. Ne? Wir haben schon mal angefangen, denken wir uns, dann kann ich auch weitermachen. So. Und genau das setzt dann ein. Wenn du einmal dabei bist, machst du sehr wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich schaust du gar nicht nach 5 Minuten auf die Uhr, sondern irgendwie so nach 10 oder nach 15 und denkst, ja gut, dann mache ich es jetzt halt auch fertig. So. Und das ist halt ein netter Trick, um mit Aufgaben anzufangen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Mhm. Wichtig ist hier, dass man sich Aufgaben aussucht, die man in Zwischenziele runterbrechen kann. Also wenn du jetzt was Großes hast, irgendwie Reifen wechseln an deinem Auto. So, da kannst du nicht nach 5 Minuten sagen, ah, gut, höre ich jetzt auf. Da kannst du mit deinem Auto nicht mehr fahren. Musst du dann zu Ende machen. So, da funktioniert das nicht. Oder, keine Ahnung, du programmierst irgendetwas, du fängst an, umzuschreiben und der Quelltext klappt danach nicht mehr. Klar, im besten Fall machst du den Backup. Okay, aber du musst schauen, dass du die Aufgabe in Zwischenziele aufteilen kannst. Ich glaube, ist klar geworden, was ich meine. Und dann fängst du einfach an. Da machst du 5 Minuten lang. Du fängst 5 Minuten an zu arbeiten, zu schreiben, zu lesen und entscheidest dann, ob du weitermachst. Und in, ja, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, in 99% der Fälle wird dein Hirn sagen, Junge, mach weiter. Du bist jetzt dabei, du hast dir Platz geschaffen, du hast dich hingesetzt, die Unterlagen liegen da, das Programm ist auf. Komm, die halbe Stunde kannst du jetzt machen. Und wenn man am Ende nur eine halbe Stunde macht, man hat eine halbe Stunde gemacht, bam, halbe Stunde ist besser als gar nichts. Mach das mal jeden Tag. So. In der Woche 2,5 Stunden, wenn man das Wochenende nicht mitrechnet, Game Changer. Also diese 5-Minuten-Regel hilft wirklich dabei, sich selbst nochmal ja, in den Arsch zu treten, sich hinzusetzen und anzufangen. Dafür würde ich das empfehlen, nicht nur fürs Lernen, nicht nur fürs Studium, auch für andere Arbeiten. Also sehe ich zumindest viele Anwendungspunkte.
Zur Planung gehört ja auch so ein bisschen die Lernumgebung. Ja? Also ich brauche ja irgendwie einen Arbeitsplatz. Kannst du da was dazu sagen? Gibt es da irgendwie Richtlinien, an die man sich halten kann, um das Ganze so zu gestalten, dass man konzentriert arbeiten kann, nicht zu sehr abgelenkt wird?
Ich würde da auch tatsächlich eine Routine draus machen. Also ich würde auch darauf achten, dass mein Schreibtisch frei ist mit irgendwelchen anderen Sachen. Also dass da vielleicht jetzt nicht unbedingt noch die unerledigte Steuererklärung drin liegt, das ist ja so der absolute Klassiker. Weil sobald sie, dann ist man gedanklich bei der Steuererklärung, ganz klar. Sodass man wirklich auch rein organisatorisch, räumlich den vollen Fokus auf dem Fernstudium haben kann. Dass man wie so ein kleines Ritual draus macht, dass man vielleicht den Schreibtisch jedes Mal nochmal komplett aufräumt, wenn man fertig ist mit dem Lernen, mit dem Studieren oder irgendeinem Online-Webinar oder was auch immer. Jedes Mal, wenn man anfängt, dass man sich das einfach noch ein bisschen herrichtet. Ne? Also was brauche ich alles? PC, Tablet, vielleicht ein Studienbrief, was zum Trinken. Vielleicht möchte jemand sich noch ein bisschen ein paar Snacks hinlegen oder sonst irgendwie was. Dass das so ein kleines Ritual wird, das ist nicht groß aufwendig. Aber dass man da einfach auch schaut, möglichst ohne Ablenkung auch studieren zu können. Dass man vielleicht sogar auch ein Schild an die Tür macht und sagt, bitte nicht stören, mit wem auch immer man dann zusammenlebt. Dass man da einfach auch klar signalisiert, ich möchte jetzt studieren und komme nach 2 Stunden wieder raus aus meinem Zimmer und dann kann das Privat- und Familienleben weitergehen. Aber dass man da auch einfach so eine kleine Routine für sich rausholt.
Mhm. Ja, und vielleicht noch so als Tipp, geht einfach mal auf Instagram und also jetzt natürlich nicht zur Lernzeit, ne, weil das ist ja auch so ein Ablenkungs-, also wirklich die absolute Ablenkung, eigentlich auf Instagram da erstmal zu scrollen. Aber jetzt einfach als Inspiration könnt ihr mal auf Instagram gucken. Vielleicht folgt ihr uns dort auf Instagram und da findet ihr ganz viele Accounts von anderen Fernstudierenden und die posten auch mal ganz gerne ihren Schreibtisch. Ne? Da kann man sich mal so ein bisschen Inspiration holen, wie so ein Arbeitsplatz gestaltet sein kann. Schön clean am besten alles, dass da tatsächlich auch nur das liegt, was man zum Fernstudieren braucht. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schludrig. Ne? Ich habe meine Skripte natürlich hier auf meinem Schreibtisch liegen, aber da liegt auch noch jetzt nicht direkt eine unerledigte Steuererklärung, aber alle möglichen Zettel und Dinge, die noch bearbeitet werden müssen. Also nach mir sollte man sich da nicht richten. Wahrscheinlich poste ich deswegen meinen Schreibtisch auch selten auf Instagram. Und ich mache das tatsächlich häufig auch so, dass ich jetzt so im Kreis der Familie dann mal mein Skript lese, ne? Weil irgendwie möchte ich diese Zeit nicht missen. Ich möchte mich jetzt auch nicht so zurückziehen und dann nur lernen. Aber das geht bei mir auch nur tatsächlich, weil ich eben auch meine Arbeitszeit zum Lernen nutzen kann und weil ich jetzt kein Studium mache, sondern einfach eine Weiterbildung, ne? Da ist der Workload, der ist einfach nicht so hoch wie in einem Studium. In einem Studium wäre auch meine Empfehlung. Da sollte man sich wirklich eine ganz ruhige Umgebung schaffen und sich auch mal abkapseln, ne? Das natürlich mit der Familie vielleicht abklären. Also wenn man jetzt auch in Familie lebt, dass man da jetzt einfach mal 1-2 Stunden weg ist so und sich da ganz konzentriert um sein Studium kümmern möchte. Ich hatte aber noch eine Frage zu den Modulen. Das hat ja dann auch schon was mit Lernen zu tun. Ja. Gibt es vielleicht irgendwelche Lernstrategien oder sowas, was ich dann anfangen kann anzuwenden? Sollte ich vielleicht auch einfach auf meine bewährten Strategien zurückgreifen, wenn es jetzt beispielsweise eine Klausur wird, dann einfach mit Lernkarten arbeiten oder sowas? Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, also die aus der Schule bewährten Strategien, das ist ja ganz, ganz häufig, ich lerne es auswendig. Und das ist nicht so richtig gut im Fernstudium. Davon würde ich tatsächlich eher so ein bisschen abraten. Ich würde da tatsächlich auch nochmal ein bisschen zurückblicken auf das Thema Module, ne? Einfach mal schauen, was ist hier überhaupt wichtig, was soll ich können, in welcher Intensität soll ich das können. Was ich auch immer sage, was für mich so eine total sichere Bank ist, die Grundlagen des jeweiligen Faches wirklich von vorne bis hinten beherrschen, dann kann nicht so wahnsinnig viel passieren, dann kann nicht so wahnsinnig viel Abgefahrenes kommen, bei dem man dann total aus der Rolle fällt, sage ich mal so, im Rahmen von der Prüfung, dass man da einfach auch mal schaut, ich brauche auf jeden Fall meine Grundlagen, ich muss auf jeden Fall meine Fachbegriffe alle kennen, alle können. Und wenn da beispielsweise so ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte Berechnungsmethode ist, die auch angegeben wird im Modulplan, dass ich die einfach danach beherrschen muss, das ist ja höchst verdächtig, dass es irgendwie mal im Rahmen von der Prüfungsform abgefragt wird. Während dem Lernen und während dem Bearbeiten von den Modulen ein bisschen darauf hinarbeiten, was könnte da überhaupt kommen, ohne da wirklich groß zu spekulieren, wenn es drinsteht im Modulplan. Das muss gekonnt werden, ist relativ wahrscheinlich, dass es irgendwie abgefragt wird.
In den Studienskripten sind ja häufig auch Fragen, also Lernfragen, Lernkontrollfragen und sowas, ne, die kann man auch gut nutzen, um sich beispielsweise auch Karteikarten zu erstellen oder Lernkarten. Also ich mag Lernkarten ganz gerne. Es gibt Lerncoaches wie Gabriel Gorbach beispielsweise, den wir hier auch schon öfter im Podcast hatten, die sagen, das ist jetzt nicht unbedingt die effizienteste Methode, um zu lernen fürs Studium, aber letztendlich muss da auch jeder versuchen, irgendwie seinen eigenen Weg zu finden. Ja, was wichtig ist, dass man sich mal damit auseinandersetzt, gerade im ersten Semester. Ja, wie lerne ich? Wie habe ich die letzten Jahre gelernt? Gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten? Und ja, wer eben besser mit Exzerpieren beispielsweise zurechtkommt, der schreibt sich eben seine Exzerpte und lernt dann anhand dessen. Ja, aber im Studium ist eben auch ganz wichtig, dass man Dinge auch versteht. Ne? Ja. Und da muss man gucken, dass man sich so intensiv mit Themen auseinandersetzt, dass man Dinge versteht. Für mich sind das Podcasts beispielsweise. Ja. Also ich habe für meinen Yogakurs, ich lerne natürlich aus den Skripten und mache das, was da von mir gefordert wird und mache die Einsenderaufgaben, aber ich lerne, mal von der Praxis abgesehen, lerne auch super gerne mit Podcasts. Also ich habe wirklich einen sehr guten Podcast gefunden, der so ein bisschen Yoga auch aus so physiotherapeutischer Perspektive beleuchtet und alles mal so ein bisschen auch, diese ganzen Mythen, die es auch in diesem Bereich gibt, auf den Prüfstand stellt, und aus wissenschaftlicher Perspektive untersucht, ist super interessant für mich. Also da lerne ich auch sehr viel. Ich nehme die ganzen Begriffe auch so, die ich in dem Zusammenhang immer lernen muss, eigentlich in den Skripten mit, weil ich da irgendjemand im Ohr habe, der sozusagen die ganze Zeit darüber redet. Also das ist für mich halt auch so eine Lernmethode, die sehr, sehr hilfreich ist, auch mich wirklich vertieft in ein Thema ja, zu versetzen, ja. Und dann schaut man vielleicht einfach mal, gibt es einen YouTube-Kanal zu dem Modul, auch mit dem ich mich gerade beschäftige? Gibt es irgendwelche Videos, Podcasts oder was auch immer?
Auf alle Fälle. Also ich bin selber auch ein riesen Podcast-Fan, muss ich auch sagen. Also eben auch zum Lernen. Ne? Und es ist nicht so, dass, wie offensichtlich bei uns beiden, dass es so ist, dass die Inhalte aus Podcasts auch besonders leicht erinnert werden. Es ist auch so aus Zeitmanagement-Sicht grandios, einen Podcast zu hören, YouTube-Video zu schauen. Das kann ich auch mal so ja, in der Bahn machen. Und einfach doch ein bisschen was aufnehmen für mein Studium. Ohne dass ich jetzt wirklich groß meine Studiematerialien ausbreiten muss und groß irgendwie was durcharbeiten und lernen muss. Ich meine, das gibt es auch, diese Phasen gibt es auch, die sind auch wichtig. Aber durch so einen Podcast, glaube ich, kommt man auch ein bisschen leichter in ein bestimmtes Thema rein oder eben auch YouTube, wenn man sich das eigentlich eher anschauen möchte.
So, dann haben wir eine Methode oder beziehungsweise kommen wir so ein bisschen in die Lesetechniken rein. Ja, also ich denke, für jeden, der studiert oder für jede ist es auch ganz sinnvoll, sich mal so ein bisschen mit den Lesetechniken zu beschäftigen. Da geht es vielleicht auch nicht immer nur darum, sozusagen schneller zu lesen. Also ja, Stichwort ist hier Speed Reading, ja, und so viele Worte in der Minute zu lesen, sondern möglichst wenig Zeit mit dem Lesen in dem Sinne zu verbringen. Ja, also dass man wirklich möglichst viel aufnimmt, möglichst schnell auch versteht. Und ja, ich habe hier mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Was man als Studi ganz gut gebrauchen kann, ist ja zum Beispiel Querlesen. Also ein Skript sozusagen auch schnell auf bestimmte Schlagwörter durchsuchen zu können, schnell auch verstehen zu können. Muss ich das jetzt lernen? Bringt mir dieser Abschnitt jetzt so wirklich was für das Ziel? Also ist es jetzt wirklich effizient, wenn ich hier jetzt sehr, sehr genau reinlese in diesen einen Abschnitt, oder kann ich den einfach so ein bisschen überspringen und da... Ja, was sagst du dazu? Querlesen? Also sollte man das vielleicht mal einüben oder sich damit ein bisschen
auseinandersetzen? Ja, ist im Prinzip eine gute Fähigkeit. Für Hausarbeiten und Seminararbeiten, da absolut. Für Klausuren würde ich das eher nicht empfehlen, weil bei Klausuren geht es ja darum, das Wissen aufzunehmen. Und da eignet sich Speedreading halt weniger dazu. Und auch wenn man jetzt, was ich, 400 Seiten Skript hat oder so, bin ich eigentlich schon ein Fan davon, einfach alles zu können in diesen 400 Seiten, beispielsweise, dass man wirklich den gesamten Stoff gut kann. Aber eben für so Thematiken wie Hausarbeiten, Seminararbeiten und so weiter, da macht es schon einfach Sinn, schnell zu lesen und einfach halt herauszufinden, gut, ist das, was ich ja lese, überhaupt wichtig? Dann kann ich mich, oder für die Hausarbeit wichtig, dann kann ich mich ja noch mehr damit beschäftigen. Aber ja, bei der Hausarbeit muss ich ja nämlich nicht alles können, was da so in einem Skript vielleicht vorhanden ist. Und punkto Speedreading, da bin ich eigentlich ein Fan davon, es eher simpel zu halten. Ich würde jetzt keine komplexen Sachen zu machen, die vielleicht im Lernen so lange brauchen, sondern vielleicht zwei schnelle Tipps, die ich da verwenden würde, ist einerseits physisch ein bisschen weiter weggehen von seinen Skripten, also weiter vom Laptop wegzugehen, wegzugehen von den Skripten, die man jetzt vor sich liegen hat, weil wie schnell wir lesen können, das hängt auch einfach davon ab, wie schnell es unsere Augen schaffen, quasi den Winkel zu springen von der linken Seite bis zur rechten Seite der Spalte oder Zeile. Wenn wir jetzt weiter weggehen, dann wird dieser Winkel automatisch kleiner und wir können quasi schneller lesen, können das Ganze schneller überfliegen. Können wir zum Beispiel auch sehen bei Tageszeitungen, da ist es ja nicht so, dass dann eine Zeile von ganz links bis ganz rechts geht, sondern wir haben häufig dann sogar, was weiß ich, vier Spalten pro, pro Blatt, damit man einfach ja diesen Winkel ganz, ganz schnell gehen kann und einfach relativ leicht das Ganze auch überspringen kann und jetzt nicht ja so weit lesen muss. Also erster Punkt ist einfach ein bisschen weiter weg zu gehen. Und zweite Sache ist daneben auch, dass man wirklich mal willentlich schneller liest. Weil wir haben so unser normales Lesetempo, zu dem wir immer wieder zurücktendieren, aber man kann eigentlich per, ja, direkt einfach kann man schneller lesen. Genau wie es beim Sprechen ist. Wir haben so unser normales Sprechtempo, aber ich könnte eigentlich auch viel, viel schneller reden und es würde auch ergehen, es ist am Anfang so ein bisschen noch nicht so deutlich und so weiter, aber es geht prinzipiell. Genauso beim Lesen, wenn ich jetzt einfach sage, passt, ich lese jetzt einfach schneller und mich vielleicht immer wieder daran erinnere, dann kann ich auch einfach schneller lesen, dann wird so diese schnellere Tempo auch zu meinem neuen Normal und dann spart man sich auch einfach Zeit, weil wir halt schneller das Wissen aufnehmen können, als wir es normalerweise lesen. Insofern können wir auch einfach schneller lesen und ja, da besser herausfinden, ist das wichtig, was ich da lese oder eben nicht.
Eine Sache vielleicht, da können wir noch ein, zwei Hinweise geben, sind die Lernmethoden. Das ist ja auch irgendwie wichtig, um ja vielleicht auch Zeit zu sparen. Ne? Vielleicht ja, verbraucht man teilweise auch sehr viel Zeit, um sich auf Klausuren vorzubereiten, was gar nicht notwendig ist, da mit einer schlechten Lernmethode jetzt zu viel zu lernen. Kannst du uns da vielleicht noch ein, zwei Hinweise geben, womit man sich auseinandersetzen könnte, wenn einen das Thema interessiert?
Ja, also bei Lernmethoden oder Lerntechniken, da gibt es auch unterschiedliche Lernmethoden, die, wo man auch herausgefunden hat, dass sie zum Teil weniger wirksam sind und andere sind wirksamer. Was ich zum Beispiel super spannend fand, war, und das machen ganz, ganz viele, Texte markieren zum Beispiel, dass das eine sehr, sehr ineffektive Lernmethode ist. Also wenn man es dafür nutzt, um der Meinung zu sein, dass man einen Text bearbeitet und danach weiß, was da drin steht. Wenn man es nutzt, um daraus dann wiederum eine Zusammenfassung schreiben zu wollen, mit eigenen Worten und so weiter, dann ist es wieder effektiver. Aber grundsätzlich dieses Markieren ist eigentlich nicht so sonderlich effizient. So, was häufiger, also was zum Beispiel sehr als effektive Lernmethode einfach bestehend ist, ist sowas wie Altklausuren durchzuarbeiten. Also das wird als wirklich sehr, sehr effektive Lernmethode angesehen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch so Sachen, die vielleicht jetzt auch jetzt nicht unbedingt schon so erforscht sind, aber wo wir auch wissen, dass sie hilfreich sein können, ist zum einen natürlich in Lerngruppen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger bei Personen, die im Fernstudium lernen. Aber vielleicht kann man da trotzdem, schafft man es, dass man mal einen Zoom-Call mit anderen Personen, die vielleicht im gleichen Semester oder sowas studieren. Das hat den großen Vorteil, und das muss ich wirklich an der Stelle so sagen. Ich habe, als ich begonnen habe damals mit dem Studium, da habe ich mich mal auf eine Klausur vorbereitet und ich hätte wirklich in eine komplett falsche Richtung gelernt, wenn ich nicht mit anderen mich ausgetauscht hätte. Und ich war damals auch so, dass ich mir gedacht habe, ich kann viel besser alleine lernen, ich brauche die anderen gar nicht, ja, und so weiter. Und in so einer Lerngruppe total verschwendete Zeit und so weiter. Also ich glaube, es ist dann wichtig, um sich auszutauschen, um nochmal zu prüfen, haben wir alle die gleichen Unterlagen, ja. Der eine hat vielleicht doch noch mal irgendwo gehört, dass jemand gesagt hat, Mensch, da schauen Sie mal noch mal genau hin, ja. Und dann kann man das mal abgleichen. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn man sich trifft, dann aber nicht, wenn die Leute sich noch überhaupt nicht vorbereitet haben, sondern man muss dann eigentlich schon vorbereitet sein zum Thema. Wenn man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt die Sachen schon gelernt und wir treffen uns, um uns wirklich auszutauschen und nicht im Sinne von zu jammern, wie viel wir lernen müssen, sondern wirklich ganz konkret dann angehen und sagen, okay, wir haben dieses und jenes Thema, das habe ich noch nicht verstanden. Kann das jemand in der Gruppe? Kann mir das jemand nochmal erklären? Oder wenn andere was erklärt bekommen wollen, da gibt es wirklich Erkenntnisse, wenn man selbst in der Lage ist, etwas jemand anderem zu erklären, dann ist das eine sehr, sehr wirksame Strategie, um zu lernen. Und gleichzeitig kann man sich selbst dadurch auch überprüfen, oh, ich habe das verstanden. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so, dass man so viel auswendig lernen muss, weil Dinge, die man verstanden hat, natürlich auch dann viel, viel einfacher sind, die wiederzugeben.
Und in Familie kann man das ja auch so versuchen, indem man dann versucht, den Lernstoff irgendwie nochmal seinen Kindern zu erklären. Ne? Da kommt man gleich nochmal an größere Schwierigkeiten zu versuchen, das wirklich dann auch kindgerecht zu erklären. Und wenn man das schafft, dann hat man es definitiv gut verstanden.
Definitiv. Das ist das absolute High-Level, weil A, muss ich es jemand anderem erklären und ich muss es so runterbrechen, dass es sogar ein Kind versteht. Und dann muss man sagen, dann hat man das wirklich verstanden, dass man vielleicht komplizierten Lernstoff so aufbereitet hat, dass es wirklich jeder versteht. Dann kann überhaupt nichts mehr schiefgehen. Genau.